Winterblues, 16 Uhr tief, Süßhunger, müde Stimmung. Aber was, wenn die Lösung nicht in deinem Dessert steckt, sondern in deinem Darm? 95% deines Serotonins entstehen dort. Heißt, mit dem richtigen Teller kannst du deine Laune tatsächlich beeinflussen. Ohne Crash, ohne Magie. Was funktioniert und was nicht und wie du dein Mikrobiom zum Stimmungsmacher machst, das hörst du jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Willkommen zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler und heute offiziell Mood Manager.
Und ich bin Köchin Antonina Müller im Team Soul Food. Für mich ist Winterglück, Suppe, Ofen, Kerze an. Wie ist es denn bei dir, Achim? Kriegst du den Winterblues?
Ja, ich würde mal sagen, ich hab den Ganzjahresblues. Aber das hat ja ganz andere Gründe. Ich habe ja so ein paar Schicksalsschläge hinter mir und dies zu verarbeiten gilt. Und deshalb finde ich das Thema auch wahnsinnig interessant heute. Ich habe schon viele Gespräche dazu geführt, nicht nur mit Therapeutinnen, sondern auch mit diversen Wissenschaftlern, die in dem Bereich forschen, wie zum Beispiel mit Professor Dr. Jewgeni Ponimaskin von der Medizinischen Hochschule in Hannover. Der hat übrigens schon einen Annika-Liese-Preis bekommen für seine Forschung mit Depressionen. Also ist da wirklich tief im Thema, geht es auch ums Thema Alzheimer. Mit Jewgeni bin ich befreundet und wir haben dann regelmäßig einen Austausch zum Thema, was da aktuell so Stand der Wissenschaft ist. Und das finde ich einfach irre spannend, dass man jetzt nicht, und das nehme ich jetzt einmal vorneweg, dass man ein Lebensmittel isst und es geht einem besser und alles ist wie verflogen, sondern dass die Ursache, sagen wir mal, für Depression eigentlich so in unserem Bauch im Darm liegen kann. Und wie die Verkettung ist, das würde ich heute mal gerne euch erzählen.
Ich bin super gespannt, ehrlich. Das hört sich für mich schon wieder so einfach spannend an. Ich würde sagen, also der Winterblues, den kriegt ja irgendwie jeder. Bei mir ist es so, wenn dann der Herbst so kommt, ich mag den Herbst, aber wenn das so ist wie heute, so regnerisch und dann windig und oh, das ist für mich ganz, ganz schrecklich. Da muss ich mich selber so ein bisschen echt so aufraffen und sagen, komm, jetzt mach. Und echt, dann mache ich, ja wirklich, dann mache ich mir den Ofen an, dann mache ich mir Kerzen an und dann geht's mir besser. Mein Mann kam gestern rein und sagte, okay, hast du Kerzen an? Sag, ja, da geht's mir einfach besser. Und dann koche ich meistens noch irgendwas Schönes und dann riecht es gut und dann bin ich dabei, dann bin ich beim Soul Food.
Was kochst du denn da Schönes? Also für dich ist es nicht nur Arbeit, Küche, sondern auch tatsächlich Entspannung.
Es ist wirklich auch mit Entspannung, klar, nicht immer, um Gottes Willen. Ich würde mich jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden in die Küche stellen, das wäre gelogen, ja, weil das machst du daheim dann einfach nicht mehr. Aber an so einem Tag und gerade wenn du sagst, okay, du magst diese Gemütlichkeit, dann musst du einfach irgendwas machen, was gut riecht. Und für mich ist das entweder so ein Gulasch oder irgendein Eintopf oder eine Suppe. Und das macht einfach irgendwie noch eine gute Stimmung, weil Essen ist für mich nicht nur, dass man sagt, okay, man hat sich irgendwie satt gemacht, sondern erstens sind es Erinnerungen. Bei mir ist es so, wenn ich einen Gulasch rieche, dann muss ich an meine Eltern oder meine Oma denken. Ja, ehrlich, das ist so. Also ganz viele haben ja solche Verbindungen, glaube ich. Und dann hast du irgendwie schon so ein wohliges Gefühl. Und das finde ich in dieser Jahreszeit, obwohl ich ja ein absoluter Sommermensch bin, jeder, der mich kennt, weiß das. Ich mag die Sonne, bei mir kann es nicht heiß genug sein. Aber ja, ich muss sagen, da kann man sich schon auch sehr gemütlich machen.
Soll ich euch was verraten oder dir, liebe Antonina? Ich gehe tatsächlich einkaufen, wenn es mir nicht so gut geht. Also und zwar Lebensmittel halt. Ne? Ich gehe auf den Markt oder hier zu meinem Lieblingssupermarkt, habe es ja schon ein paar Mal erzählt, zu der Familie Bauer in Elsenfeld. Und ich finde es einfach schön, wenn man sich so mit Lebensmitteln da auseinandersetzt und guckt, was gibt's alles so. Und dann stehe ich an der Fischtheke und habe da so einen Schlag.
Ja, aber gut.
Also wenn es mir nicht so gut geht, andere gehen irgendwie, keine Ahnung, in Möbelhäuser oder so.
Ja, ich gehe Lebensmittel zum Essen. Also Essen einkaufen. Aber ich bin bei dir. Also ich gehe auch wirklich gern raus dann und kauf mir irgendwas Schönes und bereits auch wirklich schön zu. Und ich finde, das kann auch irgendwie gesellig dann sein an so einem grauen Tag.
Ja. Mir ist vielleicht noch eins ganz wichtig zu Beginn dieser Folge. Ich mache seit längerer Zeit jetzt gleich 2 Therapien pro Woche und ich finde, man kann da auch ganz offen drüber sprechen und sollte auch drüber sprechen, also ohne die Therapien. Also ich mache ganz klassisch eine Psychotherapie zur Traumabewältigung, also nach dem Tod von Verena und nach dem Tod von meinen beiden Trauzeugen, wäre es gar nicht anders gegangen. Und ich mache am Wochenende, am Sonntag, habe ich immer noch eine Kunsttherapie, die ich mit einer Mallorquinerin zusammen online mache. Und die beiden Therapien helfen mir doch sehr, irgendwie durch die dunklen Täler so zu kommen. Nebst, dass ich natürlich gerne Lebensmittel einkaufen gehe. Aber ich finde, man sollte da auch mal so eine Lanze brechen und sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Man sollte auch drüber sprechen können, dass Therapien viel helfen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das ist war stark. Mir vielleicht noch wichtig.
Das hast du schön gesagt, Achim. Ja, aber weißt du, was mich interessiert, Achim? Also, mich macht Essen schon glücklich. Wir wissen das alle. Also, Essen kann glücklich machen, aber natürlich steckt ja auch immer eine Wissenschaft bei dir dahinter. Bei mir ist das eher so, okay, ich esse was und es macht mich glücklich, aber ob da wirklich was dahinter steckt, ist immer die Frage. Also, ist es nur der schöne Gedanke oder geht da wirklich irgendwas?
Also man kann die Stimmung schon messbar beeinflussen. Es gibt jetzt keinen Zauberschalter oder so, aber Ernährung ist ein wirksamer Kofaktor. Aber ich will da heute wirklich mal einen genauen Blick drauf werfen und mal hinter die Kulissen schauen. Also nicht so quasi pauschal einen Tipp geben und ist dies oder ist das und alles wird besser, sondern dass man versteht, wie Depressionen entstehen, wie eine schlechte Stimmung entstehen kann und was da eigentlich der Schlüssel ist. Also los geht's mit dem Thema Wissenschaft. Danach machen wir es lecker. Aber jetzt würde ich sagen, da müssen wir jetzt einmal zusammen durch. Es ist äußerst spannend, wie ich finde. Aber es ist sehr komplex, das will ich euch nur am Anfang sagen.
Ich bin gespannt und ich freue mich schon sehr.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Hier geht's um deine Expertise, Achim. Das ist ja die große Frage heute. Kann man sich wirklich glücklich futtern oder ist das einfach nur so ein schöner Mythos?
Jawohl, also man kann sich tatsächlich glücklicher futtern. Es gibt jetzt keinen Zauberschalter, wie ich eben schon gesagt habe, aber Ernährung kann einen Einfluss haben auf Stimmung, Stress, Resilienz, geistige Leistungsfähigkeit und kann die auch messbar beeinflussen. Kurz gesagt, ja, das funktioniert und zwar über 3 große Hebel. Also erstens Nährstoffbausteine fürs Gehirn. Dazu zählen unter anderem Omega-3-Fettsäuren, die B-Vitamine, Eisen, Zink, Selen, Vitamin D. Und die Aminosäure Tryptophan und Tyrosin. Und zweitens, Entzündungs- und Blutzuckermanagement ist ganz wichtig. Also, dass man vermeidet, dass man starke Blutzuckerschwankungen hat und die so abkippen, man in die Unterzuckerung sozusagen fällt. Und je mehr Pflanzenkost und je weniger stark verarbeitet das, desto stabiler bleibt der Energie- und Stimmungshaushalt. Klar spielt auch Zucker eine Rolle und die Komplexität von Kohlenhydraten, also dass man jetzt nicht nur die Einfachzucker, Süßes und so isst. Weil dann hat man eben diese starken Blutzuckerschwankungen. Und drittens ganz entscheidend ist die sogenannte Darm-Hirn-Achse. Also das Mikrobiom, also unsere Darmflora ist da sehr entscheidend. Ballaststoffe und sogenannte Psychobiotika, das sind probiotische Lebensmittel, beeinflussen die Darmflora, die wiederum Botenstoffe wie Serotonin bildet. Also das sage ich gleich nochmal. Also 90-95% des Serotonins wird bei uns im Darm gebildet. Mehrere Studien stützen das. Zum Beispiel gibt es die SMILES-Studie, in der eine mediterran ähnliche Ernährung depressive Symptome deutlich stärker verbesserte als reine soziale Unterstützung. Und auch Studien zu Safran oder Kurkumin zeigen kleine, aber konsistente Effekte. Und es gibt auch Meta-Analysen zu Omega-3-Fettsäuren, vor allem zu EPA, also die Eicosapentaensäure, die zeigen, dass es quasi eine geringere bis moderate Symptomlinderung gibt. Dann gibt's große Kohorten, wie beispielsweise die Sun-Studie oder die Nutrinet Santé, oder die UK Biobank, die gezeigt haben, dass eine mediterrane oder eine pflanzenbetonte Kost mit einem geringeren Depressionsrisiko verbunden ist, während ultraverarbeitete Lebensmittel das Risiko eher erhöhen. Also die Kausalität ist natürlich komplex, aber die Richtung ist eindeutig. Ernährung kann die Stimmung beeinflussen und zwar positiv. Also ja.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Also das hört sich schon mal sehr gut an und Gott sei Dank positiv und auch super spannend. Also es ist auch ganz lustig, was du gerade erzählt hast. Ich hatte letzte Woche nämlich einen Dreh und da ging es nur um Süßes. Und ich habe den ganzen Tag nichts anderes gegessen, außer so Süßsachen. Und ich muss dir sagen, mir ging es nicht besser dadurch. Also es macht Sinn, was du gerade gesagt hast.
Zumindest nur kurz mal.
Ja, kurzfristig fühlst dich besser. Und dann am Abend wirklich, du fühlst dich so, puh. Also das war wirklich nicht gut. Nur ganz
also,
kurz.
Da ist es eben so, dass natürlich der Blutzucker da immer wieder herausgefordert wird. Ne? Der sackt dann ab, wenn man was Süßes isst und ist stark schwankend. Und ist es das, wo man dann eher wieder Heißhunger kriegt. Man wird müde.
Ja, genau.
Und so.
Also der Tag war wirklich anstrengend. Muss ich ehrlich sagen, habe ich ja auch selten, dass so viel aneinander wirklich nur Süßes ist. Mache ich ja sonst auch nicht. Aber da muss ich ehrlich sagen, danach, ich war wirklich platt. Naja, gut, auf jeden Fall. Also du hast gerade das Mikrobiom erwähnt. Mhm. Also unsere Darmflora ist das, oder? Das habe ich richtig verstanden, hoffe ich. Welche Rolle spielt die denn dabei wirklich?
Also eine ganz große, rund 95% des Serotonins, wie ich es eben gesagt habe, als unsere Glücksbotenstoffe werden im Darm produziert. Also nur, dass man mal ein Verständnis dafür hat, wie wichtig das ist. Das sagt auch Yevgeny Ponemaskin. Also wie gesagt, ist ja einer der führenden Forscher in dem Bereich. Und nur, dass man eine Vorstellung hat, es sind Billionen von Bakterien und diese Mikroorganismen können über den Vagusnerv und über Stoffwechselprodukte wie das sogenannte Butyrat, ne, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt, mit unserem Gehirn kommunizieren und interagieren. Also es gibt da quasi eine Verbindung und Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die Entzündung dämpft, die Blut-Hirn-Schranke schützt und die Signalwege von Botenstoffen wie GABA und Serotonin beeinflusst. Und genau da liegt eben der Zusammenhang zu Depression, Alzheimer oder auch zur Motivation. Also es gibt bestimmte Bakterienstämme, die einen Einfluss haben können, wie sehr wir uns oder wie groß unsere Lust auf Bewegung ist. Also ob wir Sport treiben oder nicht und ob uns das motiviert. Also Stichwort Darmdoping. Es gibt dazu bereits korrelative Studien, die zeigen, dass ein gesundes Mikrobiom Menschen eher dazu motiviert, aktiv zu sein. Also unter gesundem Mikrobiom versteht man möglichst diverses, großes Mikrobiom. Also nicht eingeschränkt durch Antibiotika etc., sondern eine breite Bakterienwiese, ein gut aufgestelltes Mikrobiom. Also es gibt ganz klar Hinweise auf den Zusammenhang. Aber was die Ursache dafür ist, für diesen Wirkmechanismus, das weiß man noch nicht so genau. Es gibt übrigens auch ein Mundmikrobiom, also nicht nur im Darm, sondern im Mund haben wir auch ein Mikrobiom und eine direkte Verbindung zum Gehirn. Also das ist besonders bei Alzheimer-Patienten wichtig. Und also man kann grob sagen, das Mikrobiom beeinflusst unser Gehirn und zwar massiv und komplex. Darmbakterien beeinflussen Stimmung, Stress, Schlaf, Appetit, Denken, indem sie Nervenhormone und dem Immunsystem ständig Signale ans Gehirn senden. Also es kommt dauernd ein Funk, eine Funkverbindung ans Gehirn. Und es gibt korrelative Studien, aber mechanistisch eher weniger. Also es gibt mehr Studien, die den Zusammenhang beschreiben, aber weniger die exakte Wirkweise und die genaue Ursache. Man weiß also, dass es so ist. Aber es gibt auch Zusammenhänge, wo wir heute schon wissen, dass es da quasi eine enge Verbindung gibt. Mhm. Beispielsweise Bakterien aktivieren Nervenenden im Darm, hat eine Sofortwirkung auf die Stimmung, Angst, Stressregulation. Dann eben 90-95% des Serotonins wird im Darm gebildet. Das Serotoninsystem hat wiederum einen Einfluss auf Appetit, Schmerzempfinden und so weiter. Dann gibt es das sogenannte Leaky Gut, also das ist quasi der löchrige Darm. Mhm. Wenn man zu wenig Butyrat produziert oder wenn unsere Mikroorganismen zu wenig davon produzieren, dann gibt es Entzündungen im Darm, im Gehirn, beeinträchtigt wiederum die Motivation in den Antrieb. Und dann gelangen über das Blut, oder es gibt eine Schranke, die auch wieder ganz entscheidend ist, dass die da ist. Und dafür ist auch das Butyrat entscheidend. Und wenn die nicht da ist, dann hat es einen Einfluss auf die Epigenetik, auf die Neuroprotektion, Stressresilienz und so weiter. Und das Mikrobiom entscheidet auch, wohin die Vorstufe von Serotonin abfließt. Und das hat wiederum einen Einfluss auf die Stimmungslage und auch auf die Suizidalität, also auch auf Selbstmordrisiko. Es wird auch da beeinflusst, gibt es auch interessante Studien zu. Und natürlich das Butyrat stabilisiert die Barriere und schützt eben unser Gehirn. Und das Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die vor allem durch Ballaststoffe von Darmbakterien hergestellt wird. Ist quasi das Superfood für die Darmwand, dichtet ab, bremst Entzündung, stabilisiert damit auch die Darm-Gehirn-Achse. Ist also die Basis für Energie, klare Gedanken, stabile Stimmung, also weniger Müdigkeit, Brain Fog und Dysphorie. Also einfach gesagt, was bedeutet das jetzt im Alltag? Ein ungünstiges Mikrobiom bedeutet eine höhere Entzündungsbereitschaft, ein gestörtes Serotoninsystem, Depressionsrisiko steigt. Ein günstiges Mikrobiom hingegen bedeutet eine bessere Stressregulation, stabilere Stimmung und auch Stoffwechselsituation. typische Verstärker für ein gutes Mikrobiom sind halt Ballaststoffe. Ne? Das ist das Nahrungsmittel, wo wiederum die Mikroorganismen das Butyrat bauen. Dann Polyphenole, Omega-3-Fettsäuren, Fermentiertes ist sehr wichtig und gut. Bewegung, guter Schlaf und gutes Stressmanagement, also dass man versucht, mit Stress umzugehen. Auch weniger Salz in Summe, weil das Mikrobiom auch hemmt. Und dass man gut schläft. Auch das hat einen Einfluss. Also wenn man zu wenig schläft, dauerhaft und zu warm schläft, vor allem, dann hat es auch einen negativen Einfluss auf das Mikrobiom. Wie gesagt, typische Störer ist im Stress Antibiotika. Ne? Antibiotika tötet ja Mikroorganismen. Alkohol, Zucker gehört auch dazu, gerade Fettbomben und so, Schlafmangel und eben salzreiches Essen. Das ist so, was ja oft in stark verarbeiteten Lebensmitteln drinsteckt, ist ja ein sehr hoher Salzgehalt. Und das scheint das Mikrobiom negativ zu beeinflussen und dadurch halt wieder das Risiko für Stimmungsschwankungen, Dysphorie und Alzheimer, Demenz, Depressionen zu fördern.
Also wenn ihr mich sehen könntet, ich sitze nur da und nick und ich kann gar nicht sagen, weil ich finde es super, super spannend. Ich hätte damit nie gerechnet, sage ich dir ganz ehrlich, dass das wirklich so viel Einfluss hat. Ja. Also das heißt, das Mikrobiom kann nicht nur sich positiv auf die Stimmung auswirken oder negativ sogar, sondern auch wirklich auf unsere Motivation.
Ja, absolut. Also genau das meine ich eben mit Darmdoping. Mhm. Es gibt spannende Hinweise, dass Bakterien Stoffwechselprodukte bilden, die über den Vagusnerv das Belohnungssystem im Gehirn aktivieren. Man könnte also sagen, ein gesunder Darm motiviert zu gesunden Entscheidungen und umgekehrt. Äußerst spannend finde ich eine Studie, die in Nature publiziert wurde, hat mir übrigens auch Jewgeni Ponimaskin geschickt. Und darin wird die Rolle des Mikrobioms bei der Motivation zum Sport beschrieben. Finde ich wirklich extrem spannend, weil sie da Signalwege sehr genau untersucht haben und die Autoren haben gezeigt, dass bestimmte Darmbakterien Stoffwechselprodukte bilden, die über sensorische Nervenbahnen das dopaminerge Belohnungssystem, also das, was uns motiviert, im Gehirn aktivieren. Und dadurch wird das positive Empfinden während körperlicher Aktivität verstärkt und damit auch die Motivation, sich zu bewegen. Also wird das Mikrobiom gestört oder dieser Signalweg blockiert, sinkt die Motivation deutlich. Und was die Studie jetzt genau sagt, ist, dass das Darmmikrobiom bestimmt maßgeblich, wie viel Lust und Motivation wir haben, Sport zu treiben und wie leistungsfähig wir dabei sind. Also die Motivation und die Leistungsfähigkeit wird dadurch auch beeinflusst. Warum ist das so? Weil die Darmbakterien Moleküle herstellen, die beim Sport das Belohnungssystem des Gehirns hochfahren, also Dopamin steigt. Mhm. Sport fühlt sich besser an, wir machen weiter und wir sind wieder motiviert, was uns gut getan hat, das wieder zu tun. Ja. Der Mechanismus, den will ich nochmal kurz beschreiben, wie das funktioniert. Also es gibt gute Darmbakterien, die machen Stoffe aus unserem Essen, die wie kleine Wohlfühlbooster wirken. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und diese Stoffe funken über Nerven vom Darm ins Gehirn. Ey, Bewegung macht Spaß und motiviert dich. Steh auf, sei kein Couch-Potato. So. Und dadurch wird ein Enzym ausgebremst, das sonst Dopamin viel zu schnell abbauen würde. Beim Sport steigt dann mehr Dopamin im Gehirn an, unser Motivations- und Glücksbotenstoff. Ne? Und das Ergebnis, Sport fühlt sich besser an, wir halten länger durch und wir wollen es wieder tun. Das ist also das, was uns motiviert. Und ja, das machen diese kleinen Mikroorganismen. Also, das bedeutet für uns, es gibt ein unterschiedliches Mikrobiom, mit dem wir ausgestattet sind. Und das erklärt, warum manche gerne joggen, andere nicht vom Sofa kommen und eher liegen bleiben. Und das kann man auch verändern. Ne? Also wenn man jetzt lange viel Antibiotika einnimmt, das Mikrobiom eingeschränkt ist, kann es eben auch sein, dass unsere Wiese, also die Vielseitigkeit, die Diversität des Mikrobioms eingeschränkt ist und uns genau diese Mikroorganismen dann eben fehlen, um uns zu motivieren. Und deshalb kann uns ein gutes, diverses Mikrobiom helfen gegen Bewegungsmangel bei Adipositas, Depression, Fatigue, das ist die Müdigkeit und so weiter und uns grundsätzlich motivieren. Noch ein kurzer Schwenk vielleicht, also schon lange her, aber früher wurden Schlachtrösser, also die Pferde, die in die Schlacht geritten sind. Und die starken Schlachtrösser, von denen hat man quasi das Mikrobiom entnommen, also ohne jetzt in das Detail zu gehen, Kot. Und hat es schwachen Pferden, kranken Pferden geimpft, also eingeführt.
Okay.
Man hat quasi eine Stuhltransplantation gemacht. Und somit hat man das Mikrobiom quasi aufgeforstet. Also man hat die schwachen Schlachtrösser. Das funktioniert.
Ist ja brutal.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Bei uns gibt es eben ein Transplantationsschutzgesetz. Bei uns ist das nicht so einfach möglich. Ja. Aber das funktioniert.
Ich glaube, da wären auch viele so mit dem Kopf dagegen, wo sie sagen, oh Gott, das würde ich nicht schaffen wahrscheinlich.
Ja, und deshalb ist mein Spruch eben...
Lieber gut essen und das Mikrobiom füttern mit guten Sachen.
So ist es. Also der Schlüssel ist jetzt nicht, ich esse mal dies und mir geht's besser und ich schalte jetzt hier die Depression oder die schlechte Stimmung oder so ab. Sondern ich muss einfach zusehen, dass das Mikrobiom, weil es für so vieles verantwortlich ist, besser aufstellt.
Und konstant einfach immer mit guten Sachen immer wieder.
Ja gut, also Ausreißer gibt es ja immer. Ja, und damit kann unser Mikrobiom eben auch mit umgehen. Nur wenn man jetzt Urvölker beispielsweise sieht, die haben ein sehr breites, diverses Mikrobiom. Die können auch noch viel verarbeiten, also die futtern teilweise die Baumrinde noch. Das konnten wir vor vielen hunderttausend Jahren auch noch. Und konnten die auch verwerten. Mhm. Wir haben Lebensmittelunverträglichkeiten und. Stimmt, und das, da liegt auch die Ursache mit im Mikrobiom. Und je besser, je diverser unser Mikrobiom ist, umso weniger Folgeerkrankungen haben wir, umso weniger Stoffwechselstörung und umso mehr lohnt es sich, eben ein gesundes Mikrobiom zu haben. Also, aber ob wir uns gerne bewegen, entscheidet eben nicht nur der Kopf, sondern auch der Darm. Bakterien machen Sport belohnender und können so Motivation und Leistung direkt steigern. Also dopt euren Darm.
Faszinierend. Anders kann man es gar nicht sagen. Und ich muss ehrlich sagen, es ging mir genauso. Ich habe ja früher sehr viel gejoggt und durch meine Schwangerschaften leider hat sich das jetzt ein bisschen nach hinten. Aber ich bin jetzt wieder gut dabei eigentlich. Aber ich hätte nie gedacht, ich bin da wirklich mal so 15 Kilometer und so gejoggt und dann am Anfang bei 5 denkst du so, Gott, oh Gott. Und dann kommt echt dieser Moment, wo du denkst, du kannst immer weiterlaufen und du hast auch wirklich fast jeden Tag Lust, das zu machen. Und das finde ich faszinierend, weil ich bin echt früher richtig eine Couch-Potato gewesen. Ich habe Sport gehasst, bis irgendwann mal dieser Punkt kam und dann hat es so Spaß gemacht und das finde ich richtig cool.
Ja, man sagt ja, Apps are made in Kitchen, so Muskel, Bauchmuskel und so, aber halt auch die Stimmung. Ne?
Ja,
also
klar.
Mut ist ebenfalls cool. Made in the Kitchen.
Und jetzt macht Sinn. Du hast mir es jetzt erklärt, weißt du, wie ich meine? Ich denke mir dann immer nur, ah ja, mir ist es besser gegangen, aber jetzt macht das... Das ist schon ganz cool. So, ich hatte das Thema mit dem Zucker vorhin schon mal gesagt. Mhm. Und Zucker macht natürlich glücklich, ja. Ich esse den irgendwie kurzfristig und dann denke ich mir so, jetzt habe ich die Schokolade gegessen, da bin ich happy. Ja. Aber langfristig macht es dann eher träge. Oder ist es so wirklich oder habe ich mir das dann nur eingebildet?
Das stimmt so halb. Also Süßes aktiviert oder Zucker das Belohnungssystem, also Dopamin. Ähnlich wie andere starke Reize, daher hat man so einen Kick natürlich, weil es die beste und die schnellste, am schnellst verfügbare Energieform ist, ist schlichtweg Zucker. Und unser Gehirn arbeitet nur mit Energie aus Zucker, also Glucose. Mhm. So. Brauchen wir.
Okay.
Aber natürlich komplexe Kohlenhydrate sind wichtiger, weil sie natürlich den Blutzuckerspiegel stabiler halten. Mhm. Das heißt, kognitiv, die Wachheit kann in den ersten 30 bis 60 Minuten, wenn wir was Süßes gegessen haben, natürlich steigen. Danach hat man aber häufig den Crash, weil man eben einen starken Blutzucker oder einen raschen Blutzuckerabfall hat. Stimmung, Antrieb gehen in den Keller. Mhm. Kennen wir vielleicht. Ne? Also ich beschreibe jetzt sehr oft den Zusammenhang mit dem Thema Abnehmen oder Figurmanagement. Wir nehmen eine kleine Menge Süßes, beispielsweise im Kaffee, und dann weiß der Körper nicht auf Anhieb und schon gar nicht, wenn das Mikrobiom gestört ist, wie viel Zucker kommt da jetzt rein. Mhm. Und dann schüttet er Insulin aus, willkürlich.
Ja.
So, weil er gar nicht weiß, wie viel kommt, schüttet die Antonina jetzt da an Zucker da rein. So, und dann haben wir das Insulin da. Und Insulin ist das stärkste anabole Hormon. Wir haben aber gar nicht so viel Zucker da. Über die Nahrung aufgenommen. Und jetzt will das Insulin irgendwo, muss es den Zucker herkriegen.
Weil es will ja arbeiten.
Weil es ist frei. Es muss jetzt Energie in die Zelle schieben. Und dann ist die eiserne Reserve ist der Blutzuckerspiegel. Das ist quasi unsere Notreserve. Und dann geht das Insulin an den Blutzuckerspiegel, senkt den, wir werden müde und kriegen wieder Heißhunger. Und das ist der Moment, wo wir dann wieder zuschlagen und wo wir dann auch so ein Stimmungstief haben. So, langfristig ist es so, dass ein hoher Zuckerkonsum tatsächlich korreliert mit einem höheren Depressionsrisiko, also zumindest in Kohorten. Die Mechanismen ist eben Blutzuckerspitzen, Entzündungsreaktion, Mikrobiom, Dysbiose und so, also dass das Mikrobiom gestört ist durch die hohe Zuckermenge. Das ist das, was langfristig da passieren kann. Ne? Mhm. Kurzfristig spüren wir, oh, es geht uns gut, aber nur in den ersten 30 bis 60 Minuten, weil wir so einen Zuckerschub haben.
Ja.
Das ist auch wichtig. Also das ist evolutionär, ist das ein sehr, sehr wichtiger Vorgang. Mhm. dass unser Körper uns belohnt, wenn wir schnelle Energie kriegen. Weil diese Phase jetzt, ne, die wir im Moment haben, dass wir im Überfluss leben und zu viel eigentlich von allem haben, nicht mehr auf die Jagd gehen müssen, dass an jeder Ecke ein Supermarkt ist oder ein Späti, Kiosk und
alles.
Coffeeshop. Ja. Das kennt unsere Evolution nicht.
Eigentlich
und deshalb ist das noch so ein Urtrieb. Unser Körper hat noch nicht gelernt, dass zu viel Fett, zu viel Gewicht auch schädlich für uns ist, weil die Vergangenheit eher Darben, Enthaltung und so weiter ist. Und deshalb ist es noch so ein Belohnungssystem. Bitte mehr, schneller Zucker, weil es uns vor einer Notzeit schützt und weil wir leistungsfähiger sind. Ne? Also praktisch süß geht, aber mit Ballaststoff-Proteinbremse, also wenn man das jetzt mit komplexen Kohlenhydrate, sind einfach besser, weil es den Blutzuckerspiegel konstant hält und nicht so abstürzen lässt und wir dann auch nicht so stimmungstief sind. Jetzt habe ich das ziemlich ausschweifend erklärt, aber ich denke,
gut erklärt, finde ich auch. Also, wie kann ich mir das generell vorstellen, dass Ernährung also die schlechte Stimmung abfedert? Das wäre ganz schön, wenn du mir das nochmal so...
Naja, also da wirken mehrere Mechanismen gleichzeitig. Also erstens Entzündung runter, Nerven, Botenstoffe rauf. Das heißt, so eine mediterrane, pflanzenbasierte Kost, mehr Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe, wie wir es ja immer wieder haben, ne? Schale mit Essen von bestimmten Lebensmitteln, Beeren, Kräuter, Olivenöl etc. ist gut und wichtig, dann quasi gegen Entzündungsreaktionen. Ballaststoffe sind eben entscheidend, weil sie das Futter für unser Mikrobiom sind. Also es gibt ja einmal die Ballaststoffe, die Prä- und die Probiotika. Präbiotika sind die Ballaststoffe, das ist Futter. Und die Probiotika sind die lebenden Kulturen, die man beispielsweise mit fermentiertem, das jetzt noch nicht erhitzt wurde, zu stark oder so, dann nehmen wir die direkt quasi die lebenden Kulturen zu uns.
Und die gehen tatsächlich bis in den Darm durch?
Naja, nicht alle. Also weil natürlich die Magensäure und die Barriere auch schon welche hemmt, tötet. Aber es geht halt eben ein Teil durch. Deshalb würde ich auch immer empfehlen, wenn man schon was Fermentiertes oder wenn man Joghurt und so weiter isst, da den nehmen, wo das MHD noch nicht so in weiter Zukunft liegt, dann stellt man auch sicher, dass da noch so viele von diesen sogenannten Probiotika von den lebenden Kulturen drin sind und dass man die eben regelmäßig isst. Dann natürlich weniger raffinierten Zucker, das ist gut, und weniger Salz. So, dann gibt es zumindest Anzeichen, dass Omega-3-Fettsäuren, also die EPA, Eicosapentaensäure, zumindest moderate Effekte hat in Verbindung mit depressiven Symptomen. Allerdings in Kontrollgruppen bringt das nicht so viel. Doppelblind keine Effekte, aber es gibt Hinweise. Dann sind ganz entscheidend B-Vitamine, also Folat, B6, B12. Ein Mangel kann mit einem höheren Depressions- und Fatigue-Risiko, Fatigue ist quasi Müdigkeit, zusammenhängen. Dann ist wichtig Eisen, Zink, Selen, essentiell für Neurotransmitter, Schilddrüse, Antioxidantiensystem. Latente Mängel stehen auch in Verbindung mit Antrieb oder diesem Brain Fog, ne, so Gehirnnebel. Also da ist eine Versorgung wichtig. Dann das Mikrobiom, wie ich es eben beschrieben habe, ist quasi die zweite Regie in unserem Körper, ist ganz entscheidend. Oder ich würde fast sogar sagen, übernimmt oft die Hauptregie. Und deshalb ist ganz entscheidend, dass man Präbiotika, also Ballaststoffe, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, aber auch Zwiebel, Knoblauch, Gemüse und so zu sich nimmt, die halt viel von diesen resistenter Stärke enthält. Das ist ja auch der Tipp, dass man vorher Stärkeprodukte abkühlen lässt, 12 Stunden, und dann wieder erwärmt. Das ist ein super Futter für diese Mikroorganismen, also gutes Präbiotika. Dämpft Entzündungen, die schützt die Blut-Hirn-Schranke durch die Bildung von Butyrat. Und es kann eben diese Serotonin-Signalwege modulieren. Dann eben ganz entscheidend, wie ich das eben schon gesagt habe, fermentierte Produkte, also Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi, Tempeh und so weiter, ist ganz entscheidend, weil man da die lebenden Mikroorganismen futtert, die auch in einer bestimmten Anzahl dann auch hoffentlich ankommen, wenn man es vorher nicht tot kocht und wenn man jetzt quasi, das sollte immer nicht pasteurisiert sein, also nicht ultra hoch erhitzt.
Das wusste ich vorher nämlich auch nicht mit dem Sauerkraut, das ist erst seit ich dich kenne.
Naja, es sind ja lebende Kulturen,
macht Sinn,
ne? Die sterben natürlich.
Aber da macht man sich ja vorher gar keinen äußeren Gedanken drüber. Ja. Und seit ich dich kenne, überlege ich echt 5-mal, kann ich es jetzt kochen oder nicht, und das ist eigentlich echt lustig, aber echt, das
macht... Aber ich lerne ja auch immer dazu.
Ja, das ist schön.
Also Thema Rosenkohle und so, was wir auch schon behandelt haben, dass der erst quasi die gesunden Inhaltsstoffe so richtig ausbildet, wenn man den schneidet.
Ne? Ja,
wenn man
cool.
den zermetzelt, ähnlich ist es ja bei der Zwiebel und beim Knoblauch auch, und dann einfach liegen lässt. Polyphenole sind ganz entscheidend, um quasi auch Entzündungsreaktionen zu reduzieren. Also Beerenfrüchte, Kakao, gibt's ja diese Kakaonips und so, Grüntee, super, Kaffee. auch super, weiß man immer mehr, dass der eine gesundheitsfördernde Wirkung hat. Ja, dann dritter Punkt, dass man eben darauf achtet, dass man den Blutzucker stabil hält. Das hatte ich ja eben schon mal gesagt, aber dass man eben auch eine gute Proteinversorgung hat, auf gute Fettquellen achtet und Ballaststoffe zu den Mahlzeiten isst. Und da ist mir aber wichtig, dass ich nochmal dazu sage, jetzt hört wieder Ballaststoffe, dass man von heute auf morgen quasi eine sehr ballaststoffreiche Ernährung oder dass man da umsteigt, dann verträgt man es meistens nicht, weil das Mikrobiom ja sich erst an diese Menge wieder gewöhnen muss und muss quasi wieder aufsiedeln und muss sich wieder entwickeln. Ansonsten haben wenige Arbeiter viel Mühe mit dieser Menge, die dann reinkommt und dann denken wir, wir vertragen es nicht und lassen es dann wieder bleiben. Deshalb sollte man sich langsam nach oben futtern und jetzt nicht also von heute auf morgen die Leinsamen da sich massenweise da irgendwie mit reinkloppen, sondern langsam steigern. Das ist ganz wichtig und vor allem auch viel dazu trinken, dass sie auch ordentlich quellen können, ist auch entscheidend. Ja, also das ist jetzt mal so, wie man sich quasi darmfreundlich, mikrobiomfreundlich ernähren kann, was wiederum ja den Einfluss hat auf unsere Stimmung.
Also das Mikrobiom redet ja wirklich viel mit. Also du hast jetzt auch viel darüber gesagt. Aber was passiert denn da oben im Kopf? Also es hat ja irgendwie so ein Netzwerk, hast du zu mir gesagt. Kann man das mit so bestimmten Lebensmitteln, also so triggern und so kleine Glückskicks auslösen? Also gibt's da spezielle Sachen?
Also unsere Stimmung wird im Gehirn hauptsächlich durch Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin und Noradrenalin beeinflusst. Und damit unser Körper diese Botenstoffe bilden kann, braucht er bestimmte Nährstoffe als Vorstufen. Und die holen wir uns natürlich über die Ernährung. Also das ist sehr klar. Beispielsweise Serotonin-Booster, Tryptophan. Tryptophan ist eine Aminosäure, aus der im Hirn Serotonin entsteht, also unser Wohlfühl- und Gelassenheitshormon. Der Knackpunkt ist, dass Tryptophan konkurriert im Blut mit vielen anderen Aminosäuren und darum ins Gehirn zu gelangen. Also es hat Wettbewerber und normalerweise gewinnt es den Wettbewerb eher nicht, also selten. Was da hilft, dass man eben komplexe Kohlenhydrate, also Haferprodukte, Vollkorn, Obst und so weiter, Gemüse zu sich nimmt, die erhöhen Insulin nur leicht. Man hat mehr konkurrierende Aminosäuren, die in die Muskulatur wandern und Tryptophan hat damit freie Bahn ins Gehirn. So kann man sich das, oder der Weg wird erleichtert. Dann Proteine sind gut, also beispielsweise aus Joghurt, Skyr, Nüsse und so, liefert die Vorstufe überhaupt erst, also für das Tryptophan. Praktische Best-Kombos für ein Mood-Food wären Hafer, Joghurt, Skyr plus Beeren und Nüsse. Hat man eine stabile Energie und optimale Serotonin-Vorstufen. Studien haben gezeigt, solche Frühstückskombinationen verbessern die Stimmung und die Stressresilienz über den Tag. Das haben wir dann auch später nochmal in unserem Rezept hoffentlich mit drin. Dann Tyrosin ist die Vorstufe, wie sie eben gesagt hat, von Dopamin und Noradrenalin. Sind beides Neurotransmitter, die wir für Motivation, Konzentration und für unsere Entscheidungsfreude brauchen. Die besten Quellen sind Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Samen, Nüsse, Milch, Sojaprodukte, Avocado in kleinen Mengen, aber eben auch Haferflocken, Hafer. Und wenn man den anröstet, ist ein kleiner Geheimtipp, dann hat man noch mehr sozusagen von des Tyrosins.
Vom Hafer gestochen, oder wie sagt man?
Ja, genau. Das ist also bei den Pferden, soweit ich weiß, röstet man den Hafer, dass die weniger Koliken bekommen. Und wenn die dann zu viel von dem Hafer fressen, das Tyrosin, dann ist die Chance größer, eben Dopamin zu bilden. Und das ist quasi unser Weg- und Wach- und Aufmerksamkeitshormon. Und dann hoppeln die halt über die Koppel. Ne? Und wir hoppeln halt durch den Tag, wenn wir das so machen.
Das hört sich schon mal gut an.
Ja, also besonders in Stressphasen kann Tyrosin helfen, den Dopaminspiegel stabil zu halten, einen besseren Fokus und weniger mentaler Dropdown. Dann auch sehr wichtig ist das Vitamin D. Vitamin D wirkt weit über die Knochen hinaus, also Rezeptoren in vielen Hirnregionen, moduliert Entzündungen, beeinflusst die Serotoninbildung. Ein Mangel ist in Meta-Analysen klar mit depressiven Symptomen assoziiert. Also eine Ergänzung, eine Supplementierung zeigt Nutzen, aber vor allem, wenn vorher ein realer Mangel bestanden hat. Also wenn man im Defizit war, dann hat das eine große Wirkung. Deshalb da immer sinnvoll, gerade im Winter, wenn man sich mal das Blut untersuchen lässt, wie ist denn überhaupt mein Vitamin-D-Status. Dann Koffein, guter Schnellstarter mit Grenzen. Also Koffein verbessert Wachheit, Reaktionszeit, kurzfristig die Stimmung. Der Mechanismus, das hatte ich ja auch schon mal beschrieben, das dass es eben diese Adenosinblockade erzeugt. Also wir haben weniger Müdigkeitssignale. Da wäre mal ein Tipp, wenn man jetzt morgens Espresso trinkt oder so, dass man da mal die Milch weglässt, gegebenenfalls mit ein bisschen Zucker, wenn man das haben will. Ich würde ihn aber am ehesten dann quasi pur trinken, wenn man den größten Nutzen davon haben will. Mhm. Man bleibt länger wach oder man wird, so muss man es eigentlich sagen, weniger schnell wieder müde.
Okay.
Und man hat auch eine Dopaminmodulation, also eine leichte Antriebssteigerung, aber da nicht zu viel. Ne? Dann bekommt man ja Unruhe und kriegt so schwitzige Hände. Und natürlich schläft man dann auch schlechter und so. Man hat Stimmungseinbrüche wiederum. Und deshalb hat er eher moderat mit umgehen, so mit Kaffee.
Alles in Maßen.
Genau, genau. So, dann gibt es tatsächlich Untersuchungen, randomisierte Studien zum Thema Safran. Das 30 Milligramm Safran pro Tag reduziert depressive Symptome. Wirkung ist vergleichbar mit so milden Psychopharmaka.
Noch nie gehört.
Ja, und ohne die typischen Nebenwirkungen natürlich. Mhm. Wichtig ist da, dass man standardisierte Extrakte nutzt, also jetzt nicht so den Safran, wie man ihn kauft, sondern dass man da wirklich auf Extrakte, Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift. Dann gibt's die Kakao-Flavonole, das Genuss mit Benefit, sehr dunkle Schokolade, also da ein Kakaoanteil von mindestens 70% bis 85%. So, je höher, desto besser. Verbessert die Durchblutung, steigert eine kognitive Leistungsfähigkeit, wirkt leicht stimmungsaufhellend. Warum? Flavonole regen die Stickstoffmonoxidproduktion an, also NO, einen besseren Blutfluss im Gehirn, antioxidativer Zellschutz, also dieses mit diesem Stickstoffmonoxid ist ja ähnlich wie bei der roten Beete, was wir auch schon beschrieben haben, dass man einfach eine bessere Sauerstoffversorgung durch die bessere Blutversorgung hat. Aber wenig Zucker, sonst kippt der Effekt wieder ab. Zusammengefasst kann man da also sagen, gezielt eingesetzte Kohlenhydrate, komplexe Kohlenhydrate, Aminosäuren, Proteine liefern die Bausteine für Glücksbotenstoffe. Vitamin D stabilisiert die Stimmung, besonders im Winter. Und natürliche Pflanzenstoffe wie Safran, grüner Tee, Kaffee, Kakao können unsere Stress- und Gefühlslage sanft verbessern, wissenschaftlich belegt und alltagstauglich.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Bevor wir jetzt gleich noch drüber sprechen, wie wir das Ganze dann ja auf den Teller bei mir bekommen, reden wir hier eigentlich jetzt über Soul Food oder ist es Mood Food oder gibt's überhaupt einen Unterschied oder? Nur, dass ich da auch mal klar bin.
Also ganz klar, der Unterschied Soul Food ist Essen mit einer emotionalen Komponente oder was in einem emotionalen Kontext steht. Also was habe ich früher als Kind gegessen? Wo ging es mir gut bei? Wo fühle ich mich aufgehoben, geborgen, kulturellen Zusammenhang? Oder was habe ich gegessen? Was habe ich gekriegt, dass ich einen Trost erfahren habe und so? Also ist kurzfristig wohltuend, biologisch aber nicht zwingend stimmungswirksam. Aber natürlich hat es einen Einfluss. Ne? Dann gibt es aber auch noch Mood Food. Das sind also Lebensmittel oder Lebensmittelmuster mit einer physiologisch plausiblen Wirkung auf die Stimmung und Stress. Also wenn ich jetzt beispielsweise den Milchreis von Oma esse, wo eine Prise Zimt drauf muss und wo ich mich in einer bestimmten Situation dann noch irgendwie befinde, dann geht's mir einfach besser. So kann man das vielleicht irgendwie sagen. Aber das ist Soul Food, Mood Food.
Wir verbinden beides.
Das liegt eigentlich ziemlich eng beieinander. So viel zum Thema Biochemie und Wissenschaft, aber zum Glück passiert auf dem Teller ja auch noch was. Und Antonina, wie bringst du gute Laune an den Start? Weil lecker soll es ja auch noch schmecken und darum soll es jetzt gehen.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Liebe Antonina, auf was achtest du, damit du gute Laune auf den Teller bringst?
Für mich ist ja das Auge auch immer mit. Das ist für mich immer ganz wichtig. Der Teller muss einfach ästhetisch sein. Ich habe Lust darauf, das richtig zu essen. Und es muss nicht nur so reingestopft werden.
Du ergänzt es immer. Maximal lecker, maximal gesund, maximal schön. Muss es auch bei der Antonina
sein. So ein bisschen Zeit sich zu nehmen, dieses Lebensmittel auch zu zelebrieren, was ich da gemacht habe. Und ich finde, man kann auch wirklich stolz darauf sein, was man auf den Teller bringt. Weil egal, wie es am Schluss ist, es schaut immer schön aus. Wenn man sich ein bisschen Liebe ist das Zauberwort in der Küche. Ja gut. Also buntes Essen und Vielfalt, würde ich sagen, ist wirklich super wichtig. Also gerade in dieser Jahreszeit, wo alles so ein bisschen so trist eher ist, finde ich Farben umso schöner, umso bunter, umso glücklicher macht mich das Ganze eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und das Bunte kann auch wirklich in diesem Fall richtig wörtlich genommen werden. Also Lebensmittel in unterschiedlichsten Farben, die sind ja nicht nur gesund, wie wir es jetzt auch von dir öfter gehört haben, gerade auch bei der Roten Beete, da bin ich dann immer, muss ich ehrlich sagen, auch sehr gespannt, weil ich denke mir, okay, klar, ich mache auch die gelbe oder die weiße, aber wenn du mir dann sagst, okay, die rote, die hat das Allerbeste, dann denke ich mir, schau, wie schön ist diese Farbe und wie schön kann dieses Essen sein und es macht mich dann auch noch gesund und glücklich. Also irgendwie toll, oder? Und dann kann ich sagen, komm, ich mache jetzt nicht einen normalen Flammkuchen, sondern ich mache einfach einen roten Flammkuchen und schmeiße dann nochmal rote Beete mit drauf und dann kann ich sagen, schau mal, diese Farben, wenn ich nur ein bisschen Rucola dann dazu gebe, wie schön ist das eigentlich? Also das finde ich schon toll und man muss da einfach ein bisschen kreativ werden. Also das ist ganz wichtig und ich finde, da machst du dich dann schon wirklich selber auch ein bisschen glücklich.
Deshalb hat ja auch Essen so einen hohen emotionalen Wert für uns, weil wir Essen kannst du mit allen Sinnen genießen. Du riechst es, du schmeckst es, du siehst es. Und wenn man die alle Sinne bedient, ne, man fühlt es, dann ist das was, was man eigentlich so überhaupt nicht mehr hat. Also ne, ein Autofahren macht auch Spaß in einem schönen Auto oder so, aber du kannst das Auto nicht schmecken. Ne?
Ich finde auch. Und da hast du ja wirklich was Schönes zusammen. Also habt auch bitte keine Angst, macht die Rezepte oder probiert mal was Neues. Und das will ich immer jedem sagen, weil das ist mir so wichtig. Es kann eigentlich kaum schief gehen. Macht einfach das, was euch also froh macht und dann legt ihr das auf den Teller und nimmt euch ein bisschen Zeit und klatscht es nicht nur drauf. Weil man setzt sich so zusammen und dann denkt man, schau, wie toll ist es eigentlich.
Nur dann macht es quasi zufriedener.
Also mich macht es einfach noch zufriedener. Das macht noch so einen feinen, aber kleinen Unterschied. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe letzte Woche, hatte ich noch einen Kürbis übrig, dann haben wir gedacht, komm, jetzt mache ich den im Ofen und habe da so einen schönen Strudel gemacht, aber ohne Strudelteig, sondern einfach nur mit dem Kürbis, habe mir den in den Ofen geschoben, habe den gefüllt mit ein bisschen Avocado, dann habe ich das Gelbe mit der grünen Avocado, ein paar Tomaten noch rein, dann habe ich das gerollt, das Ganze und wie schön, habe ich auf den Rotkohlsalat gesetzt, hat mich glücklich gemacht. Also so viele Farben im Herbst und besser geht's gar nicht mehr. Der Achim lacht immer.
Nein, ich finde
das wirklich schön. Also das ist auch was, ihr müsst das mal probieren, das macht wirklich. Also früher habe ich das auch. Ich bin Köchin und trotzdem in der Ausbildung oder so oder auch danach, du rennst ja den ganzen Tag. Du hast kaum Zeit zum Essen. Du bist in der Küche und isst mal so zwischendurch, aber du zelebrierst Essen gar nicht mehr so. Das ist erst die letzten Jahre immer mehr bei mir gekommen. Bedeutet, klar schätze ich das Lebensmittel, aber für mich selber, weil ich die Zeit gar nie hatte, also wer in der Küche arbeitet, weiß, man sitzt dann auf einer roten Metzgerkiste irgendwo und schaufelt sich mal kurz in 5 Minuten irgendeinen Rest vom Gericht irgendwo mit rein. Und das ist ja nicht, so soll es ja nicht sein. Ist ja schade drum. Und irgendwann hat es bei mir dann wirklich auch so Klick gemacht, wo ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Ich mache da die schönsten Teller, die leckersten Sachen und ich muss nur die Reste da essen irgendwie und mache mir
rote Metzgerkiste, das ist schön, dass du das sagst.
Aber weißt du, wie ich meine?
Bei uns im Keller auch noch einige gestapelt. Für alle, die nicht aus der Gastro kommen oder nicht aus einer Metzgerfamilie, die roten Metzgerkisten, das sind die, wo die Lebensmittel, das Fleisch meistens angeliefert wird und dann stapeln die sie natürlich und ihr in der Gastro sitzt dann da irgendwie drauf
und
schaufelt euch nebenbei
alles,
dann was rein.
Ja genau, wir haben die überall in der Küche stehen, egal ob da dann das Salz drin ist oder am Schluss sind die Semmelbrösel da drin, also du kannst die für alles verwenden. Ja.
Aber das ist ein schöner Gedanke, finde ich, dass man versucht mit allen Sinnen zu genießen, das war mir auch immer nicht so bewusst, aber das Essen einfach das Einzige ist, wo man alle Sinne so wirklich mit bedient. Mhm. Oder fällt euch da noch was anderes ein, könnt uns gerne mal schreiben, aber mir jetzt eigentlich nicht. Und wenn man dann versucht, ja, wirklich auch das Essen mal fühlbar, schmeckbar und optisch schön zu gestalten, dann ist das, kann das eine ziemliche Explosion sein und gute Laune machen.
Und ihr könnt da wirklich so in die Trickkiste ein bisschen greifen. Ihr braucht da keine Zusätze. Ihr habt rote Beete, ihr habt Spinat, ihr habt Kurkuma, ihr habt Safran. Oh Gott, ich kann da noch weiter erzählen, aber du kannst da wirklich, die Farben sind so natürlich und so schön, ja, probiert's aus. Egal, ob es eure Pasta ist, eure Bowl oder euer Smoothie, der kann farbig froh sein und dann schmeckt er gleich noch 1000-mal besser.
Dazu. Hast du denn so ein persönliches Lieblings-Soul-Food, Mood-Food-Gericht? Du hast es ja eingangs schon gesagt, aber wo du sagst, so, da geht's mir einfach gut mit.
Also klar, es gibt so Eintöpfe, Suppen. Also das macht mich schon glücklich.
Echt?
So alles eingekocht.
Ehrlich?
Ja, weil das wird immer besser. Kennst du das bei, also.
Ja, schon, aber sieht ja nicht unbedingt
so
schön aus.
Ja, aber du kannst es schon auch schön machen, wenn du das richtig schön dann zelebrierst und anrichtest. Aber da geht's eher so um Geruch und auch beim Curry. Ich liebe das, wenn ich einen Curry koche und dann am nächsten Tag schmeckt mir das Curry noch viel besser. Das ist ja nicht nur beim Gulasch oder bei einem Linseneintopf so, sondern auch bei sowas. Und die Farbe, du kannst da in Gelb, du kannst ein Purple Curry machen, du kannst ein rotes, ein grünes. Mhm. Und der Geschmack ist so fruchtig und wird immer intensiver. Ich kann dann natürlich mit der Schärfe auch. Ich glaube auch, Schärfe ist gar nicht so schlecht. Also ich mag scharf nicht, ihr wisst es inzwischen auch. Aber so ein bisschen, ich finde, da hat man auch immer erstmal ein bisschen so frisch irgendwie.
Okay.
So. Das finde ich gar nicht ganz schlecht, ja. Und was für mich auch immer dabei ist, ist ein schönes Pasta-Gericht. Ich glaube, das sind so die Hauptsachen, die mich irgendwie, ja, einfach glücklich machen. Und da muss ich mir auch nicht die dicke, fette Sahnepasta da reinziehen. Nein, ich kann auch einfach eine Zucchini-Pasta machen und sagen, okay, den mariniere ich mir schön und dann kann ich da auch die Beilagen mit reingeben. Ein bisschen Rosenkohl zum Beispiel dazu, Cranberries und dann habe ich da auch wie eine Pasta und ich habe nicht dieses schwere Gefühl, wo ich danach nie mehr aufstehen will. Und das ist halt immer das Wichtige, dass du da so diesen, ja, Zwischengrad da ein bisschen findest. Und das finde ich bei den Gerichten, ja, finde ich, geht ganz gut. Also gerade auch bei Suppen funktioniert tipptopp. Wenn du da einen schönen Ansatz hast, ein Ansatz für jede Suppe.
Gibt es eigentlich irgendwie sowas, so, wo du optisch ein Lebensmittel oder ein Gericht aufwertest? Also wenn jetzt an Salting Beet denkt oder so, der immer mit Mod Tam Tam und Primaborium da irgendwie seinen Kram macht, dass das Auge irgendwie was hat. Aber gibt es sowas ganz Einfaches, wo du sagst, es sieht einfach immer besser aus? Früher hat man ja quasi um den Salatteller nochmal so ein paar Spritzer Balsamico gemacht und so. Das ist ja völlig oldschool.
Oder die gehackte Petersilie.
Die gehackte Petersilie, genau.
Also bei mir sind tatsächlich auf ganz, ganz vielen Gerichten, ich liebe Nüsse oder irgendeinen Crunch. Ich habe auch ganz viele so kleine Böckschen daheim mit verschiedenen Crunch, wo ich einfach Reste habe, die ich dann verwerte, egal ob Kürbiskern, Sesam. Also Sesam ist fast überall dabei gefühlt, ja. Chiasamen, Leinsamen und dann wird das einfach nochmal drüber gegeben. Und ich mag diese Konsistenz, gerade bei einer Suppe. Du hast eigentlich was Flüssiges, was Samtiges und hast aber da noch so einen kleinen Crunch und hast nochmal einen Biss, weil manchmal fehlt der ja. Viele mögen keine Suppen, weil sie sagen, sie sind nicht satt danach. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne ganz viele, die sagen danach, oh, eine Suppe, also das ist jetzt nicht so. Aber wenn du da irgendwie noch dieses Gefühl hast, du beißt auch was drauf, dann, ja.
Und ich, das ist absolut so Antonina Müller, ich war gerade bei dir essen. Ja, in Bad Wörishofen hast du gekocht und mit ein paar anderen Kochkollegen zusammen. Ja. Aber man hätte quasi den Namen, also von wem das jetzt stammt, gar nicht dahinter schreiben müssen, weil man schmeckt es raus, dass es von dir ist, weil du immer so versuchst, alle Komponenten zu bedienen. Und gerade weil du das jetzt sagst, mit diesem Cracker, du hattest das beim Dessert, hattest du oben so eine ganz klein, quasi wie so ein, sah aus wie so ein Knäckebrot, Krümel oder so. Das war echt so gigantisch und das hat das. Ohne das wäre das Ganze viel langweiliger gewesen.
Ja, das
und das ist genau das, was du beschreibst. Das hat einem echt dann zufrieden und glücklich gemacht.
Genau.
Und nicht dann irgendwie die Mousse au Chocolat und dies.
Das ist gar nicht wichtig. Also klar macht es das auch schön, ne? Aber ich finde dieser Crunch, also das ist so einfach. Da kann ich sagen, okay, ich mache mir das vor, ich habe eine kleine Box, da mache ich mir das rein, luftdicht verschlossen, egal was, ob aus Glas oder was ich daheim habe oder ein altes Einwegglas zum Beispiel, da gebe ich die rein, da mache ich zu und die lasse ich stehen, da passiert ja auch nichts.
Was war das überhaupt?
Das waren nur Kürbiskerne mit Sesam. Das waren ganz kurz angeröstet und das war's. Ne? Und das ist so schön, du brauchst nicht viel. Und die Geschmäcker, also ein bisschen Salz war noch dran. Das gibt nochmal so den Eigengeschmack. Aber sonst war es gar nichts. Und dann in den Ofen. Und das Schöne bei Kürbiskerne ist, wenn ich die so im Ofen dann backe, ich habe es nicht in der Pfanne gemacht, sondern im Ofen, die ploppen so auf wie Popcorn. Aha. Also das finde ich ganz cool, weil diese Kerne, die gehen wirklich, das macht auch so und dann schießen die so auf. Und dann hast du einfach diesen Geschmack aneinander. Klar kannst du das noch süßen mit etwas Ahornsirup oder Puderzucker. Da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber braucht man gar nicht.
Also du sorgst quasi auch noch für so ein kleines Abenteuer.
Immer.
So ein Geschmacksabenteuer.
Und auch bei Suppen. Ihr müsst nicht immer sagen, okay, ich mache mir da irgendwie nur die Linsensuppe oder weil die mag ich gar nicht. Probiert doch einfach mal eine Pilzsuppe, aber keine Suppe, sondern eine Essenz. Habt ihr noch nie gemacht? Jetzt wird's Zeit. Bedeutet, du machst es genau gleich, aber du kochst es eher wie eine Brühe, schmeißt deine Pilze noch mit rein. Man hat ja jetzt gerade auch von Steinpilzen so viel Abschnitte, das finde ich immer ganz interessant. Und dann nehme ich diese Abschnitte und da drauf koche ich eine Suppe. Und hab eigentlich so, ja.
Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, und zwar kurz, also dunkle und Bitterschokolade kann ja zumindest etwas dazu beitragen, dass man etwas zufriedener und glücklicher ist, zumindest kurzzeitig. Wie setzt du das jetzt gezielt in der Küche ein? Weil wenn ich jetzt an so eine richtig dunkle Schokolade denke, früher hat man ja gesagt, die Altherren-Schokolade, vielleicht bin ich auch noch nicht in dem Alter.
Sie zieht so den Mund zusammen.
Dass mir die irgendwann schmeckt, die Bitterschokolade. Meine Frau Verena mochte die allerdings immer wahnsinnig gern, die dunkle. Und man hat auch diese astringierende, ne, die zusammenziehende Wirkung im Mund. Man isst halt auch nicht so viel davon. Das stimmt. Was ja auch einen Vorteil hat. Aber wie setzt du den in der Küche ein?
Ja, das, also ich finde das super spannend. Das geht ja ganz, ganz vielen so. Meine Mama, die auch, also sobald die irgendwas Dunkles sieht, will sie es nicht haben. Aber ich finde es immer ganz spannend, weil auch gerade die dunkle Schokolade dann wieder in der veganen Küche, also liebe ich es zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man macht da so ein Schoko-Bananeneis einfach und macht sich das zu Hause einfach ganz selber, ja, mit zwei Grundzutaten. Du brauchst Bananen und wirklich Kakao, also dunklen Kakao, also kein Kaba. Das ist ganz wichtig, weil da ist natürlich viel Zucker zugesetzt und das hat überhaupt gar nichts mit dunkler Schokolade zu tun. Aber so Backkakao gibt es ja auch überall zu kaufen. Ja, und dann gebe ich meistens noch so ein bisschen Maca-Pulver mit dazu, meistens so einen Teelöffel, aber das ist so ein eigenes Ding. Das, ich war ja lange in der Karibik und ja, auch viele Sportler. Also das finde ich ganz interessant. Mein Mann, ja klar, Maca-Pulver kenne ich, der kennt eigentlich fast gar nichts, aber das kennt er. So ein bisschen im Sport. Da wird ja auch da drauf geschworen, um Gottes Willen, was da dran ist oder nicht. Aber in der Karibik wird da wirklich viel damit gemacht. Soll ja auch die Stimmung ein bisschen so stabilisieren. Also so sind die Gespräche dort darüber. Und das habe ich einfach so ein bisschen mitgebracht. Und wenn man da dran glaubt, finde ich, funktioniert es ja meistens auch. Aber vorher kannte ich das auch noch nicht. Und dann frierst du das Ganze ein und hast du wirklich ein super tolles Eis mit zwei Grundzutaten. Du hast wieder Zucker zugegeben, also wirklich nur die reife Banane zerdrückt mit rein. Und das ist einfach echt, probiert das mal aus. Das ist super cool. Die reife Banane mit Backkakao zerdrücken, Tiefkühler und dann könnt ihr das super gut essen. Ja gut, dann Overnight Oats finde ich immer gut. Da kannst du auch dunkle Schokolade immer dazugeben. Schmeckt einfach super gut. Geröstete Hafer zum Beispiel, dann quellen lassen, dann die dunkle Schokolade rein oder auch wieder eine Banane. Das liebe ich zum Süßen einfach, gerade bei solchen Gerichten, weil da kannst du auf Zucker dann komplett verzichten. Hast nochmal einen super leckeren Geschmack und dann kannst du auch wieder die ganze Woche was vorbereiten, hast was Leckeres dabei. Ja.
Die musst du mir mal machen.
Ja, also, das werde ich tun.
Was ich auch schon mal probieren durfte, Antoninas Tatar. Fisch wird oft eher weniger bei uns zubereitet, ist aber ja sehr wichtig, auch bei dir in der Küche. Auf was achtest du da und was kann ich am besten draus machen?
Ja, gerade fettreicher Seefisch soll ja uns auch noch ein bisschen glücklicher machen.
Omega 3, Lachs, Makrele, Hering.
Ah ja, da habe ich Glück gehabt. Schau, also.
Entschuldige, dass ich das hier schon wieder gesagt habe, aber nein, voll gut. Es gibt aufmerksame Hörerinnen an der Stelle, die immer wieder sagen: Ach, da hast du ihn mir da rausgehauen, ne? Lachs, Makrele, Hering. Ist aber auch so. Das ist einfach der Kaltwasserseefisch, der am meisten Omega-3-Fettsäuren enthält.
Das freue ich mich immer, weil ich habe ja da wirklich nicht so viel Ahnung. Ich mache das instinktiv, würde ich mal sagen. Was ist gut und was nicht? Ich merke das ja auch bei mir, bei meinen Gästen. Was tut gut? Was macht Sinn? Ich beschäftige mich natürlich auch viel damit. Aber wenn du mich da nochmal bestätigst, da freue ich mich. Das ist für mich immer so ein Fleißheftchen, wo ich dann in der Schule nochmal so einen Stempel gekriegt habe und drum.
Darf ich da eine Sache noch mit reinwerfen? Gerade beim Lachs, was mir immer wieder auffällt und wenn man lange an den Fischtheken steht, was man immer wieder so sieht, da wird er oft, wenn die so ganze Lachsseiten haben, wird der Bauch, weil er sehr fett ist und so, wird oft weggeschnitten und dann entweder entsorgt und da blutet mir das Herz. Also wenn da Japaner stehen beispielsweise, die nehmen den gerne mit, ist das eine Delikatesse.
Das stimmt.
Da stecken natürlich auch die meisten gesunden Fettsäuren.
Nee,
absolut.
Das habe ich nicht gewusst.
Gerade vom Lachs, also das, was da oft entsorgt wird, das ist, ne, es gibt ja auch Fatty Tuna in San Francisco.
Ja, darum eben. Jetzt ist das für mich
auch
so ein
super Moment. Gut, da ist es erinnert. Und gerade bei Kaltwasserseefisch, also bei diesen Fischarten, ist das Fett natürlich auch für uns gleichzeitig das Gesündeste. Und Omega-3-Fettsäuren, wenn man jetzt gleich wieder denkt, um Gottes Willen, dann auch so viel Fett. Natürlich bringen die Energie mit sich. Man sollte ja auch nicht so viel oder extrem viel davon essen. Aber es hat natürlich auch eine blutzuckerregulierende Wirkung, also eine insulinoptimierende Wirkung. Also Insulin wird effizienter ausgeschüttet mit Omega-3. Ja. Und dadurch produzieren wir über den Tag nicht so viel Insulin und wir haben eine bessere Fettverbrennung und weniger Heißhunger. Das nur so am Rande. Beruhigt den Bauch vom Lachs. So, jetzt kommst du wieder.
Nehmt den mit, finde ich gut. Gut, Lachs ist ja auch der bekannteste, glaube ich, und der beliebteste. Also ich mochte den ganz lang eher nicht so. Früher, wo ich den selber noch nicht gemacht habe, da war das immer der Lachs, oh, das ist der, wo totgebraten ist und irgendwie so fischig ist. Und bitte, das stimmt so nicht. Wenn das richtig ein schöner Fisch ist, der schmeckt richtig gut. Und man muss ihn nicht immer totbraten. Das ist auch so ein...
Es wird ja auch immer so heiß diskutiert mit Belastung. Wie schwer ist denn jetzt ein Lachs belastet? Mm. Welche Fische kann man überhaupt essen? Na, so kleine Fische, Hering, die noch jung sind und so, sind natürlich weniger belastet. Aber ich würde sagen, dann machen wir mal eine extra Folge zum Thema Fisch, wo man auch mal auf die ganzen Siegel eingeht und Fangquoten und so. Welcher Fisch ist bedroht, welcher nicht. Und mal die die ganze Wahrheit zum Thema Fisch. Ich glaube, das sollten wir auch mal machen.
Finde ich auch, weil es gibt ja wirklich Überfischung, Nachhaltigkeitssiegel. Also da gibt es ja Fangmethoden, um Gottes Willen. Das finde ich gut. Mhm. Finde ich gut. Ja, also wir können Tatar machen, finde ich super lecker. Du hast es schon gesagt, das liebe ich. Ist super einfach, super leicht. Du brauchst 3-4 Zutaten, Limette, Knoblauch, Olivenöl. Funktioniert immer.
Ceviche, oder
was? Wirklich, wie ein Ceviche. Ich leg's nicht ganz so lang ein, ja, ich mariniere es nur und dann hast du immer ein tolles Fischtatar. Das funktioniert mit Forelle genauso wie mit Lachs, mit Hering oder Makrele. Also das kannst du immer machen. Dann natürlich auch ein Tataki. Tataki bedeutet nur kurz angebraten von jeder Seite und dann roh bedeutet, du machst einen kleinen Salatbowl, machst den Fisch da drauf. Oder was ich auch super gut finde, ist gebeizt. Wird einfach einen Tag ein bisschen mariniert, gebeizt. Natürlich ist da immer aufzupassen, weil die Beize besteht natürlich auch oft aus Zucker, ja, weil das natürlich die Flüssigkeit rauszieht. Da einfach mehr auf Salz greifen und dann einfach ein bisschen schauen. Zucker ist natürlich mit dabei, aber wird dann ja auch wieder abgewaschen. Also der liegt ja dann nicht in 2 Zentimeter Zucker. Mhm. Also finde ich, wenn man das nicht jeden Tag isst, darf man das natürlich auch machen. Bitte nicht totbraten, ich habe es schon mal gesagt, weil auch nicht zu heiß in die Pfanne, immer nur auf der Hautseite braten, finde ich auch noch ganz wichtig, dass das Eiweiß nicht rausläuft. Wenn das so anfängt, so dieses Eiweiß auszutreten, dann ist es meistens schon zu heiß, ja, dann ist der Moment, bitte rette mich. Dann schreit der Fisch in der Pfanne und sagt, ich möchte jetzt dann nicht mehr drin sein. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch, also das würde ich ganz kurz trotzdem noch anschneiden, wenn ihr Fisch kauft, achtet auf klare Augen. Der Fisch darf nie nach Fisch riechen, also er darf nicht stinken, also nicht fischeln. Das ist so, das, was ich von früher noch im Kopf habe, bitte, das darf nicht so sein. Die Kiemen sollten hellrot, frisch und prall sein, nicht schleimig. Die Haut auch prall, wenn man mit dem Finger, da kann man so eine tolle Probe machen, wenn man reindrückt. Wenn die Haut wieder rauskommt, dann ist es tipptopp. Ja, und beim Rohverzehr einfach immer darauf achten, auf Parasiten. Und dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Also da ist es echt.
Also dass man auch fragt, ist genau. Wäre das jetzt der Fisch auch Sashimi geeignet Sashimi, und so?
Genau, Qualität, wenn ich ihn roh esse und einfach auch, wenn ich ihn zubereite. Es gibt wirklich Fischsorten. Es ist wirklich irre, was ich schon erlebt habe, was da manchmal in manchen Fischen so rumschwimmt, sage ich mal so.
Das will man nicht wissen.
Das will man nicht wissen, darum meine ich das. Bitte schaut einfach einmal drauf. Ist schon ein wichtiges
Thema. Oder ihr geht einfach zum Fischhändler eures Vertrauens. Genau. Also wenn ich dahin marschiere, wo ich immer hingehe, weiß ich ganz genau.
Was ist
da gut? Enttäuscht mich auch die Nase und der Geschmack nicht.
Genau, und die sind ja Profis, die wissen es ja. Ja. Aber ich meine, es gibt ja inzwischen auch wirklich oft abgepackten Fisch. Bitte esst den nicht roh. Das war eigentlich so nur die Empfehlung, dass ich sage, ich nehme es nicht aus der Kühltheke irgendwo, weil man weiß eben nicht, woher kommt dann in dem Moment, wie lange wo schon ist. Mhm. So.
Ja. Und wenn du das alles so erzählst, liebe Antonina, bunt, würzig, cozy, da merkt man sofort, Essen ist mehr bei dir als Nährstoffzufuhr. Es ist Lebensfreude auf dem Teller, ne?
Ja, absolut. Essen ist Stimmung und Erinnerung und das Schönste ist, man kann Genuss und Gesundheit nach heute sowieso wirklich super kombinieren.
Perfekt, dann ab in die Praxis. Zeit für unser Erfolgsrezept der Woche. Heute den Mut-Kickstarter-Shake.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Ja, Frühstück ist ja bei vielen so ein Pflichtprogramm. Kaffee, Brötchen, raus aus dem Haus. Aber dieses hier ist anders. Es ist bunt, sättigend, easy gemacht und laut Achim sogar wissenschaftlich ein kleiner Glücksbooster.
Genau, das Ziel, Serotonin und Dopamin fördern, Entzündungen senken, den Blutzucker stabil halten und das Mikrobiom füttern. Also im Prinzip Frühstück für Körper und Kopf.
Hier sind die Zutaten. Ihr findet eine Liste und Anleitung, aber auch schon mal zum Nachlesen in den Shownotes. Wir brauchen Haferflocken, etwa 50 bis 60 Gramm.
Die liefern nämlich Beta-Glucane für den Blutzucker, um den stabil zu halten. Und reichlich Tryptophan, also den Baustein für Serotonin, unser Glückshormon. Aber wichtig ist, wenn man die ein bisschen anröstet, goldgelb, dann steckt da noch mehr Tyrosin drin.
Dazu kommt ein Becher Natur oder Sojaskier.
Protein und Probiotika in einem, das stärkt die Darmflora, die ja über Nervenverbindungen direkt mit dem Gehirn kommunizieren.
1 bis 2 Esslöffel geschrotete Leinsamen oder Chiasamen.
Bringen pflanzliches Omega-3 gegen Entzündungen und Ballaststoffe fürs Mikrobiom.
Dann eine Handvoll Walnüsse.
Noch mehr Omega-3 plus Polyphenole für Konzentration und Stimmung.
Und jetzt die Farbe, eine Handvoll Beeren, frisch oder tiefgekühlt.
Für Antioxidantien, die Gehirnzellen schützen und Entzündungen dämpfen.
Dazu kommt eine halbe Banane oder ein kleiner Apfel.
Die sorgen nicht nur für natürliche Süße, sondern helfen dem Körper auch, Tryptophan überhaupt ins Gehirn zu schleusen. Kohlenhydrate wirken hier quasi als Glückstaxi.
Zum Würzen eine Prise Zimt.
Das verbessert die Blutzuckerkontrolle und wirkt über GABA-Rezeptoren beruhigend. Aber hier bitte den Ceylon-Zimt nehmen.
und ein halber Teelöffel Kurkuma und etwas schwarzer, frisch gemahlener Pfeffer.
Das Kurkumin wirkt entzündungshemmend und fördert den Wachstumsfaktor BDNF, also quasi Dünger fürs Gehirn.
Wer mag, streut sich noch ein paar Kakaonips drüber oder nimmt ein Stück dunkle Schokolade und raspelt es fein.
Die Flavonole darin steigern die Durchblutung und fördern Konzentration und Stimmung.
Zum Schluss noch ein Spritzer Zitronensaft oder eine Kiwi.
Für Vitamin C, das verbessert die Eisenaufnahme und schützt vor oxidativem Stress.
So, es ist eigentlich ganz einfach. Die Haferflocken werden voran angerüstet, wie der Achim schon gesagt hat, dass wir so fit wie die Pferde werden. Leinsamen, ganz wichtig, schroten, damit sie besser aufgenommen werden können. Zimt, Kurkuma in eine Schüssel geben, Flüssigkeit dazu und dann gerne quellen lassen. Ja, ganz wichtig, dass sie nochmal 5 Minuten, bevor wir weiterverarbeiten, das Ganze nochmal stehen lassen, quellen lassen und dass wir das noch besser dann am Schluss mixen können. Proteine und das ganze Frische dazu ergänzen, bedeutet den Skier dazugeben, Früchte, Walnüsse, Zitronensaft und am Schluss einfach nochmal ein Topping. Wer will, kann das aber auch alles mixen und hat einfach einen Shake. Und wer keine Zeit hat, nimmt den einfach mit und hat das super Frühstück to go.
5 Minuten Arbeit, stundenlang stabile Energie, keine Zuckerachterbahn hoch und runter, keine Stimmungstiefs.
Das war jetzt sozusagen das Frühstück für gute Laune. Aber Achim, was gehört denn sonst noch auf den Einkaufszettel, wenn ich meine Stimmung ein bisschen pimpen will?
Genau, da habe ich euch was mitgebracht, nämlich meine Einkaufsliste für gute Laune. Und die ist quasi wissenschaftlich abgesegnet.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
Na, dann her damit, Achim. Was muss in den Einkaufswagen, wenn ich mir gute Laune antun will? Ganz ohne Schokolade, Overload.
Hier kommt mein kleiner Baukasten für gute Stimmung. Wissenschaftlich fundiert, aber auch alltagstauglich. Fangen wir oben an. Buntes Gemüse und Obst, das ist die Basis. Je farbiger der Teller, also eat the rainbow, deshalb besser ist es. Beeren, Tomaten, grünes Blattgemüse, Kräuter, Kurkuma, Zimt, Ceylon-Zimt an der Stelle bitte wieder, nicht den chinesischen. Die liefern Polyphenole, die Entzündungen senken und das Gehirn schützen können. Dann Vollkorn- und Hülsenfrüchte, ganz wichtig, also Futter für unsere Mikroorganismen, quasi Hafer, Quinoa, Linsen, Kichererbsen, Hülsenfrüchte in Summe, super gesund, super gut. Die bringen nämlich Tryptophan, Folat, Magnesium und präbiotische Ballaststoffe mit, die Nährstoffe, die eben unsere kleinen Darmbakterien in große Glücksbotenstoffe umwandeln können. Dann Nüsse und Saaten, die dürfen natürlich nicht fehlen, also Walnüsse, Kürbiskerne, Sesam, Leinsamen und. Die liefern gesunde Fette, Zink, pflanzliches Omega-3 und sind echtes Nervenfutter und die Klassiker in dem Bereich. Dann fermentierte Lebensmittel, Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kimchi oder Tempeh, die unterstützen das Mikrobiom, das wiederum die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn verbessert. Aber da bitte darauf achten, dass die Produkte nicht ultra hoch erhitzt wurden, also nicht pasteurisiert wurden und dass man auch die nicht so stundenlang irgendwie vor sich hin köchelt, weil dann sterben nämlich die gesunden Mikroorganismen da drin, also die sogenannten Probiotika, auch ab. Und wenn es ums Eiweiß geht, fetter Fisch, Kaltwasserseefisch wie Lachs, Makrele oder Hering. Oder für alle, die es pflanzlich mögen, hier ein Algenöl, was ja auch wiederum wirksame Omega-3-Fettsäuren enthält. Beides liefert Omega-3, die nachweislich die Stimmung stabilisieren können und Entzündungen im Nervensystem dämpfen.
Also im Prinzip ein Einkaufskorb voller Farbe und Frische.
Genau. Und was man reduzieren sollte, ist auch klar. Weniger hochverarbeitete Lebensmittel. Also stark ultraverarbeitete Lebensmittel, muss man eher sagen. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Transfette und Alkohol oder spätes Koffein. Das macht vielleicht kurzfristig Spaß, aber langfristig eher Kater als Klarheit.
Klar. Sonst läuft das Glückshormonprogramm eher auf Sparflamme.
Richtig. Und wenn man zusammenfasst, je näher ein Lebensmittel an der Natur ist, desto mehr Energie und Stimmungspotenzial steckt auch drin.
So, und jetzt, wo wir wissen, was uns glücklich macht, fehlt nur noch unser wöchentlicher Gute-Laune-Reim.
Jawohl, ein kleines Dessert für die Ohren.
Chili Vanilli, der Food-Reim der Woche.
Wir machen das ja jede Woche inzwischen. In Reimform ist alles irgendwie einfacher und man kann sich's besser merken.
Genau, ein Reim fürs Herz, ein Merksatz fürs Hirn, damit ihr beim nächsten Einkauf direkt wisst, was gute Laune macht.
Hafer, Nüsse, Beeren, Zimt geben Schwung, wenn's draußen stimmt. Futter dich mit Farben froh, denn buntes Essen macht's uns so.
Darm und Kopf, sie reden viel, bei gutem Essen mit Gefühl. Darum isst bewusst, genießt den Biss, weil Glück oft schon im Löffel ist.
Also, Essen kann wirklich Stimmung machen. wenn man es richtig anstellt.
Ganz genau. Kein Wundermittel, aber ein verdammt guter Anfang.
Und nächste Woche wird's richtig praktisch. Da kochen wir uns quasi die ganze Woche vor.
Genau, wir sprechen über Meal Prep oder besser gesagt Health Prep, wie man auf Vorrat kocht, ohne dass die wertvollen Inhaltsstoffe flöten gehen und warum manche Gerichte beim Aufwärmen sogar noch gesünder werden.
Quasi gesund, lecker und zeitsparend aus der Dose. Klingt doch einfach nur perfekt, oder? Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.